Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was soll dieses ätzende Gefiepe bedeuten? Ich kann es auch nicht erklären. Es ist ein Signal, das wir momentan gerade von Anne, hallo Anne, weiß nicht, ob du zuhörst, mitbekommen, momentan live aus der Karlsruher Museumsnacht, der sogenannten Kamuna, whatsoever es bedeuten mag. Und wir warten gerade auf hier auf ein neues Tonsignal, das sich ein bisschen besser anhört als dieses Mäh, 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 Mäh. Ja, wird schon leiser anhört. Und tja, was soll ich jetzt sagen? Es wird leiser. Da kommt nichts mehr. Anne, hallo. Vielleicht rufst du mal nochmal im Studio an und sagst mir, was ich jetzt damit machen soll mit diesem. Mit diesem nicht ganz so tollen, super spitzenmäßigen, kratzenden Soundsignal, das niemanden so wirklich mag. Und ja, bis dahin versuche ich mit ein bisschen Geschwätz, Gelaber und vielleicht wenig noch eine Tonkassette irgendwie das zu überbrücken. Bis Anne vom... Ja, die hat irgendwas mit ZKM zu tun, hat sie erzählt. Bis Anne mal was Besseres findet. Ah, da klingelt mein Handy im Moment. Hallo? Anne? Anne, ja, kann ich machen, aber ich kann nichts anderes, ich hab nichts mehr, ich... Okay.
Alte Medien lassen sich nicht in ein Freilichtmuseum zurückdrängen, wo sie als süßes Handwerk für einen Moment eine ähnliche Rührung hervorrufen wie der Anblick eines funktionierenden Spinnrads. Alte Medien sind genauso rauschanregend und leer wie das neue Spielzeug. Hohes Alter ist keine Garantie für Weisheit. Ebenso wenig können wir alte Medien abgestumpftes Verhalten und altes Schwachsinn vorwerfen. Sie zeichnen immer noch auf. Sie nehmen wahr mit den Sinnen, zu denen sie verurteilt sind. Alte Medien können nach ein wenig Übung zwischen den modernen telematischen Maschinen gut funktionieren.
Erkennbar wird im permanenten Fortschritt. Sloterdijk deutet den Fortschritt als Flucht vor der menschlichen Hinfälligkeit, als Sturz, Absturz in die Zukunft. Ein altes Motiv in der Philosophie. Frühere Zeiten sahen es klarer und illusionsloser.
Es gibt in der Malerei des 15. und des 16. Jahrhunderts einen Typus von Bildern, die Antwort zu geben scheinen auf die Frage, wie hat der Mensch es angestellt, zur Welt zu kommen? Wie ist er zur Erde heruntergebracht worden? Wie ist er unter die Dinge geraten? Ich meine dabei den Bildtypus der jüngsten Gerichte und der Engelsstürze. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel aus dieser Serie von Bildern ist ein Gemälde von, eine Zeichnung vielmehr von Hans Bock, dem Älteren, ein Engelssturz aus dem Jahr 1582. Man sieht darauf eine ganze Gesellschaft von stürzenden Körpern, in der Mehrheit Männer, wenn ich es richtig sehe.
Ach Gott,
eine
Gott.
Gruppe von Individuen, die geradezu ein Alphabet durchbuchstabieren, das in seiner Gesamtheit so die Kunst des Fallens durchführt. Man hat den Eindruck, dieser Mann hat hier aus einer Art von Erfahrung geschöpft, eine Art von Evidenz ausgeschöpft, die nicht auf der Ebene der alltäglichen Anschauung liegen kann, sondern in den Existenzgefühlen seiner Zeitgenossen begründet sein musste. Was mich besonders interessiert an dem Bild, ist selbstverständlich der untere Rand. Das heißt, die Zone, wo die Stürzenden ankommen, wenn sie auf den nackten Boden der Tatsachen gestellt werden. Denn sie schlagen ja tatsächlich auf der Erde auf, aber sie verlieren dabei nicht ihr Leben. Sie sind nur in einer fassungslosen Konsternierung. Einige davon, von ihnen scheinen aber schon in einer Art von Erholung begriffen zu sein. Sie richten sich wieder auf, sie klagen. Man möchte beschwören, dass sie in den nächsten Minuten wieder auf den Beinen sind und dass sie einen Plan machen werden. Und von da an
wird ihr
Fortschritt unaufhaltsam sein. Ich möchte diese kleine Betrachtung noch mit einer Frage verknüpfen, nämlich von wo aus kann man eine solche Ansicht einer Menschheit, die insgesamt sich im Absturz befinden, überhaupt entwickeln. Dafür bieten sich eigentlich nur zwei Standpunkte an. Der eine, dass man sich zur rechten oder linken des zornigen Engels oben, wenn es nicht der liebe Gott persönlich ist, seinen Platz sucht, sodass man eine Draufsicht auf dieses Menschengestöber gewinnt. Oder eine malerische oder eine pittoreske, vielleicht aber auch so eine Art existenzialphilosophische Ansicht der Dinge, die mit dem Maler gemeinsam vor diese Szene geht und versucht zu sehen, was üblicherweise so für das menschliche Auge nicht zu sehen ist.
Der selbst.
Das Netz kann wie das Digitale selbst auch als ein Ausdruck des Willens zur Sauberkeit gelesen werden, dem alle Schmutzigkeit ausgetrieben werden muss, damit er sich frei entfalten kann.
Ach, der Sloterdijk, das dumme Arschloch? Sloterdijk kann mich immer kreuzweise im Arsch lecken. Ich frage mich sowieso, müssen wir hier als Querfunk den Sloterdijk unkommentiert über den Äther lassen oder nicht oder wie oder was?
Es geht viel eher um den Ausschluss von Unlust, wie Ekel, Angst,
ja, ich spreche gerade, ich rede gerade mit unserem netten Mensch vom Chaos Computer Club und wir diskutieren wir gerade über die Frage, sollen wir uns zwei Pizzen kommen lassen oder ist es Quatsch?
Des Schmutzes bedienen kann. Ihr Impuls,
ja, ich finde, es schon irgendwas, da kann man schon was machen.
Und
was machst du gerade?
Im richtigen Moment und die komplette Umkodierung auf kleinster und umfassendster Ebene. Weitere Verheißungen des Vierten sind ewiges Leben, völlige Berechenbarkeit, maximale
Unabhängigkeit. Also das heißt, du kommst nicht mehr ins Studio.
All dies wird als Machtzuwachs.
Ja. Also wie gesagt, ich versuche den Menschen noch zu überreden, dass sie uns Pizzen kommen lassen. Ich würde zum Beispiel sagen, Joe's Pizza können uns doch einfach zwei Pizzen bringen. Die sind doch... Die haben schon
das
zu?
Kam wie das Digitale.
Echt? Oh, diese Schnarchnasen.
Des Willens zu
so lange haben sie von unserem Fleisch gezehrt, vis-à-vis, und jetzt
damit
machen sie gerade dicht.
Entfalten kann.
Ja, genau. Weißt du, was bei dran? Bleibt einfach am Ball. Ich versuche noch irgendwie Schlechtes über Schlotterdeck zu sagen.
Zum Gesetz zu erheben.
Schlotterdeck ist doch scheißegal, wie der Idiot heißt.
Ist hier Moral.
Und ja, würde mich freuen, weil ich weiß nicht, wie das irgendwie draußen rauskommt. Ich sitze hier gerade, wie gesagt, im Studio, der eine Kanal ist...
Angst, Terror.
Er sagt, man hört im Hintergrund unser Gemurmel.
Bis zu seiner völligen Entleerung.
Ja. Nee, das
Sauberkeit ist, schon ab. Ist eine Ästhetik,
die durchaus... Slotterdike, du blöde Sau, halt doch deine dumme Klappe.
Bedienen
was gehört?
Ihr Impuls ist die Kontrolle.
Das
Überwachen.
Schade.
Steuern. Im richtigen Moment.
Slotterdike, du bist dumm und stinkst.
Auf kleinste und umfassendste Ebene.
Ja, gut, dafür, dass du scheiße aussiehst, Slotter, kannst du nichts. Aber dass du dumm bist und stinkst.
Ewiges Leben.
Ja.
Völlige
Berechtigung. Nö, er könnte sich ein neues Deo kaufen. Das ist gar nicht so teuer. Gibt's bei Schlecker ganz günstig.
All dies.
Ja. Slotterdike ist dumm und stinkt. La 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 la. Ach, es ist schön unsachlich.
Okay, Bertrand, freut mich. Wenn irgendwas Aktives los ist,
die gleiche Heuchelei,
ja,
oh,
der klingt gerade meine Links, dann ciao.
Aber eine verschlüsselte Heuchelei. Die Zensur ist nicht
ja,
die Verstümmelung
hallo?
Des Schauspiels, sie ist selbst das Schauspiel. Der
bitte?
Code ist die Botschaft. Er bezeichnet das Absolute,
ich
indem er es
verwirrt. Anne, was ist los?
Eben das, was Religionen immer getan haben.
Was?
Ich habe das ganze Programm durchgestanden, bis zu den Abendsendungen, die angeblich für Erwachsene bestimmt sind. Die gleiche Heuchelei
so,
wie bei den Comics,
weiß ich,
aber eine verschlüsselte Heuchelei. Die Zensur ist nicht die Verstümmelung des Schauspiels, sie
okay.
ist selbst das Schauspiel. Der Code ist die Botschaft. Er bezeichnet das Absolute, indem er es verbirgt. Eben das, was Religionen immer getan haben.
Verstehe die Frage nicht ganz.
Ich habe das ganze Programm durchgestanden, bis zu den Abendsendungen, die angeblich für Erwachsene bestimmt sind. Die gleiche Heuchelei wie bei den Comics. Aber eine verschlüsselte Heuchelei. Die Zensur ist nicht die Verstümmelung des Schauspiels, sie ist selbst das Schauspiel. Der Code ist die Botschaft. Er bezeichnet das Absolute, indem er es verbirgt. Eben das, was Religionen immer getan haben. Ich habe das ganze Programm durchgestanden, bis zu den Abendsendungen, die angeblich für Erwachsene bestimmt sind. Die gleiche Heuchelei wie bei den Comics, aber eine verschlüsselte Heuchelei. Die Zensur ist nicht die Verstümmelung des Schauspiels, sie ist selbst das Schauspiel. Der Code ist die Botschaft. Er bezeichnet das Absolute, indem er es verbirgt. Eben das, was Religionen immer getan haben. Ich habe das ganze Programm durchgestanden, bis zu den Abendsendungen, die angeblich für Erwachsene bestimmt sind. Die gleiche Heuchelei wie bei den Comics, aber eine verschlüsselte Heuchelei. Die Zensur ist nicht die Verstümmelung des Schauspiels, sie ist selbst das Schauspiel. Der Code ist die Botschaft. Er bezeichnet das Absolute, indem er es verbirgt. Eben das, was Religionen immer getan haben. Wer hat gesagt, die Zeit heile alle Wunden? Besser sollte man sagen, die Zeit heilt alles, nur nicht die Wunden. Mit der Zeit verliert die Wunde der Trennung ihre wahren Ränder. Mit der Zeit wird der begehrte Körper nicht mehr sein. Und wenn der begehrende Körper schon aufgehört hat, für den anderen zu existieren, ist das, was bleibt, eine Wunde ohne Körper.
Thank you.
Mein Freund Yamaneko hat eine Lösung gefunden. Wenn die Bilder der Gegenwart sich nicht ändern, dann muss man die Bilder der Vergangenheit ändern. Er hat mir die Bilder von Schlägereien der 60er Jahre gezeigt, die er mit einem Synthesizer bearbeitet hat. Weniger verlogene Bilder, sagt er mit der Überzeugung des Fanatikers, als die, die du im Fernsehen siehst. Zumindest geben sie sich als das, was sie sind, Bilder. Und nicht die transportable und konkrete Form einer Wirklichkeit, die schon unerreichbar ist. Hayao nennt die Welt seiner Maschine die Zone. Eine Hommage an Tarkovsky.
Beschäftigt gewesen sind und den Peter vergessen hatten. Ich weiß seit diesen glückhaften Jahren, dass die Heinzelmännchen keine Legende sind. Sie existieren durchaus und in Wirklichkeit und sie haben mir oft geholfen, Peter wiederzufinden, wenn er sich zu weit in den Büschen verlaufen hatte. Geht noch ein bisschen weiter. Diese Stille wird kurz danach übergeführt. Ich habe da noch eingefügt, bitte streichen Sie meine Subskription auf die Auferstehung, sang Jim Morrison, nachdem er den Schrei des Schmetterlings zu hören für sich verlangt hatte, um die üblichste Art Missverständnis, die christologische, zu vermeiden. Bei Franz Jung kommt dieser Schrei nicht von Schmetterlingen, aber er ist ebenso unhörbar, lauter unhörbar, möchte man sagen, wenn er fortfährt. Die Tausende von Schriftbänden Philosophie, die in der westlichen Welt darüber geschrieben sind, kreisen um das gleiche Missverständnis, als ob alles nicht sofort Greifbare und Sichtbare aus dem Wortbild und der Sprache der Menschen entnommen und nur so zu verstehen sei. Der Mensch aber spricht nicht, der Mensch schreit. Der Schrei aus der Existenz heraus ist so laut differenziert, dass er im Gehörsinn nicht aufgenommen wird. Im Gegensatz zum Bellen der Hunde, Quieken der Schweine, dem Flötenlaut der Vögel und den vielfältigen Geräuschen in der Atmosphäre menschlicher Existenz. Es gibt auch noch kaum Einzelwesen genug aus der gleichen biologischen Schicht, die in der Lage wären, diesen Existenzschrei, der sich als Schweigen manifestiert, in das sinnlich Wahrnehmbare zu transplantieren, geschweige denn darüber zu schreiben. Auch von mir ist dies nicht zu erwarten, sagt er. Also Rauschen der Leere, Geräusch aus der Stille. Bei Glaser, der 1934 aus dem Saargebiet, als er sich an die Nazis anschließt, als einer der Letzten, nach Frankreich verschwindet, beschreibt diese Zugfahrt, die an einem ziemlich ähnlichen Punkt endet, so. Wir waren durch die Nacht wie durch einen langen, langen Tunnel gefahren, denn am Morgen waren wir auf der anderen Seite der Welt. Fremde, hellbraune Ebenen, von Schluchten kleiner Flüsse durchrissen, von felsigen Rücken überragt, wir spürten einer in das anderen Augen, wie wir die Demütigung kaum noch ertragen konnten. Immer neue, unvorhergesehene Umstände, dieser Zug, der nicht fahrplanmäßig war, dieses Land, das uns ausschloss, vertieften die Not und machten uns hilfloser. Immer wieder kam einer auf die Vergangenheit zurück. Die Erzählungen, die Müdigkeit und der Schmutz setzten sich wie Staub über den großen Schmerz. Ich hatte etwas verspielt, das weiterging als mein Leben. Es schien, als empörten sich die Genossen gegen ein Urteil. Sie waren jung und wollten nicht leiden für die tote Hülle eines sonderbaren Gespenstes. Gespenst, das K heißt, Kommunismus. Josef.
Take it. If you take it this morning, take wings of the morning. You'll face tomorrow differently, every day differently, eternity differently. You will soar even through the heart. Yes, that's God's promise. He's kept that promise with me. He'll keep the promise with you. If you simply make a decision now and say, Lord, I want it. Lord, I'll take it. Lord, I'll become a believer. Give me the wings of the morning. Give me the faith with a real lift. Amen.
Natürlich auch die Frage, was ist die Disbalance, die Disharmonie, das Entgleiten in eine, in einen Zustand, den man dann als krankhaft bezeichnen kann.
Und davon emanzipiert sich die Medizin seit dem 18. Jahrhundert als die Krankheit ausgrenzend. Ja, das heißt, es gibt eine Anstalt, die Gesellschaft als Anstalt der Gesunden, ja, die die Kranken entweder heilt oder ausgrenzt. Ist das richtig?
Nun, um 1800 wird eine besondere Anstalt begründet, oder sagen wir mal, eine Anstalt neu mit Leben erfüllt, die es schon lange gibt. Das ist das Krankenhaus. Es gibt Hospitäler, Armenasyle, Pestspitäler schon sehr früh in unserem Abendland. Diese Einrichtungen haben zunächst einmal eine sehr soziale Funktion.
Aber die Abgrenzung der Krankheit.
Aber die Abgrenzung, dass man nun das Krankenhaus als Beobachtungsfeld sieht, als das, was im 18. Jahrhundert das Thema in der Wissenschaft schlechthin ist.
Polizeistation gegen die Krankheit.
Ja, das Sammeln, das Kategorisieren, das Systematisieren. Das sind die Kernbegriffe der Wissenschaften, der Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert. Und das wird um 1800 auch auf den Kranken angewendet im Krankenhaus. Dass man ähnliche, also Patienten mit ähnlichen Krankheitsbildern auf eine Station vereinigt, um über den Aspekt Entitäten zu schaffen, um zu Einheiten, zu Beschreibungen zu kommen, neuer Krankheitsbilder oder alte werden nun neu definiert, damit man letztendlich dieses Phänomen des Krankhaften oder die Anatomie der Krankheit besser in den Griff bekommt. Da geht der Blick ganz eindeutig weg vom ganzen Körper hin auf das Phänomen, auf das einzelne Phänomen.
Sie haben hier ein Proseminar einmal gemacht, René Cartes, über den Menschen zur Maschinentheorie des Lebendigen. Was ist das?
Ja, René Descartes hat in seiner Philosophie sehr intensiv sich Gedanken gemacht, wie er einmal aus einer neuen Sicht die Bewegtheit im Körper definieren könnte. Und er ist auf den Gedanken gekommen, einmal Geist und Körper voneinander zu scheiden, im theoretischen Experiment, im Gedankenexperiment, und hat versucht, den menschlichen Körper tatsächlich mal weitgehend, muss man sagen, als Maschine zu denken. Und das hat Folgen gehabt, einmal gesellschaftlich, philosophisch natürlich, aber er wurde intensiv auch von der Medizin seiner Zeit rezipiert. Etwa William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufes, hat unmittelbar reagiert auf die Descartes'schen Lehren und hat diese Gedanken, die Descartes vorgedacht hat, dann in seine Theorie des Kreislaufes des Blutes eingearbeitet.
dass man im 18. Jahrhundert dann, also über 100 Jahre später, nicht, sozusagen zu den Magen als eine Maschine auffasst, ja. Das Herz als eine Pumpe, ja, die Därme als einen Schlauch und so, ja, sodass der Mensch also aus lauter Maschinchen besteht.
Das ist sicherlich eine Entwicklung des 17. Jahrhunderts, die dann im 18. Jahrhundert natürlich immer noch Bestand hat, die dann gewissermaßen auch gedeutet, interpretiert, kommentiert wird, die also auf die René Descartes zurückgeht, im 18. in der Medizin dann noch erweitert um eine Reihe von Erklärungsmustern für die Bewegtheit des Körpers, für das, was den Körper als belebtes etwas eigentlich ausmacht. Da kommen dann Begriffe wie etwa Vitalismus ins Spiel, eine Auffassung, die davon ausgeht, dass in den kleinsten Elementen des Lebendigen, damals sind es Fasern oder Kerne oder Fäden, dass es so etwas gibt wie eine Lebenskraft, die darin schlummert, die man nicht sehen kann, die man aber einmal als theoretisches Postulat in die Welt setzt, um sie letztendlich dann auch vielleicht einmal erforschen zu können. Aber die Forschung des 18. Jahrhunderts sagt noch sehr dezidiert, wir bekümmern uns ausschließlich darum, was wir sehen, was wir phänomenologisch wahrnehmen können und versuchen das rein mechanisch einmal herzuleiten, einmal abzuleiten.
Und nachzubauen gewissermaßen, im Idealfall. Aber es ist ja etwas ganz Modernes daran versteckt. Man würde ja heute bei Heiner Müller die Hamlet-Maschine finden. In der französischen Philosophie, bei Derrida, Deleuze, Guattari, würde man ja von Triebmaschinen, Ego-Maschinen sprechen. Man würde also gerade da, wo man nicht besonders im Körperlichen Vermutungen anstellt, würde man von Maschinen sprechen.
Ja.
Der Staat, die Gesellschaften sind verkappte Maschinerien.
Ja. Ich denke mal, dass sich dieses Modell der körperlichen Maschine natürlich vielfach dann gespiegelt hat, dass dieser Maschinenbegriff quasi inflationär geworden ist. Und wenn man heute diese andere Bereiche sieht, die einfach das Maschinenmodell hernehmen für die Erklärung des Lebendigen, dann hat das sicher einen Reflex auf das 18. Jahrhundert, auf diesen Descartes'schen Dualismus.
Dualismus, das heißt, Seele und Körper berühren einander eigentlich nicht wirklich.
Nicht wirklich. René Descartes hat durchaus der Seele eine Rolle zugewiesen als bewegendes Element der Körpermaschine. Er hat sie auch lokalisiert, etwa in der Zirbeldrüse. Eine Seelenlampe, sehr richtig. Hat aber sich erst einmal damit beschieden und gesagt, expresses Verbes gesagt, wir bekümmern uns erst einmal um die Körperschiene, lassen mal die Seele erst einmal außen vor, holen sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit hinein ins Geschäft.
Nachdem sozusagen jetzt Sigmund Freud ja, die Seele erforscht hat, ja, gibt es eine neue Bewegung, die heute sagen würde, es gibt sozusagen grundsätzlich nur Seele und Körper gemeinsam. Die Seele ist versteckt in den Fußsohlen, in der Haut, in den Organen, würde man das sagen? In jeder Zelle?
Das, glaube ich, würden nicht sehr viele Mediziner unterschreiben, diese Sichtweise. In der Tat hat es ja nach voraus, aus der Neurologie etwa, aus der Psychiatrie, aus der inneren Medizin, Erklärungsversuche gegeben, wie man sozusagen jetzt nun die Körpermaschine, bleiben wir bei diesem alten Begriff, sozusagen in einem komplexeren Bild beseelt sich denken kann. Stichworte wären etwa psychosomatische Interpretationsversuche, jetzt von Krankheiten, wenn man mal davon ausgeht, dass manche Krankheiten nicht nur eine rein körperliche Ursache haben. Und darüber ist man in der Medizin, aus der Medizin heraus, auf Modelle gekommen, die in Kreismodellen angeordnet versuchen, größere Zirkel zu schlagen um den reinen Muskel herum, um die Muskelfaser herum, um das Organ herum. Die versuchen einfach auch das Psychische, aber auch das Soziale mit aufzunehmen und in ein holistisches, in ein ganzheitliches zu integrieren.
Das, als ob wir ein Gemeinwesen mit uns führen, ja, das wir Körper nennen und sozusagen kleine Solidaritäten um sich herum, kann man das so sehen?
Ja, das wäre ein
eine Aura.
Eine Aura.
Die Leber hat eine Aura, das Zwerchfell hat so etwas.
Wobei es natürlich immer dann auch um die letzte Frage geht, was ist sozusagen in diesem Staat der gleichen Organe oder Organsysteme, das Regierungszentrum. Was ist sozusagen dasjenige etwas, was den Körper dann insgesamt ja, bestimmt in seinem Werden, in seinem sich entwickeln und in seinem Bescheiden, sich bestimmt in den Denkprozessen, was sozusagen die Kontrolle ausübt, das letzte Sagen hat. Was ist das etwas, was die letzte Autorität im Körper ist?
Ja. Denkt man sich sowas als eine Balance zwischen verschiedenen Kräften oder als eine Kraft, die besonders stark ist? Denkt man hierarchisch oder in Gleichgewichtssystemen?
Heute ist natürlich das Modell des vernetzten Körpers sehr en vogue. Das hat sicher zu tun mit der modernen Kommunikationstechnik, mit der modernen Computertechnik im Internet. Und das ist viel eher, denke ich, heute eine Frage, gibt es quasi, könnte man sich das menschliche Gehirn meinetwegen als ein Netzwerk von Neuronen denken, das anderen...
Das Verschweigen der anderen Geschichten, in welcher Weise jetzt die Einzelnen beteiligt waren, wie es heute in sehr vielen Forschungen ja erst rauskommt, wussten wir zwar nicht, aber diese Tatsache, dass das so sein muss, dass man umgeben war von lauter Nazitätern, die auch nur darauf warteten. Ich war ganz sicher die ganze Zeit, dass die bundesrepublikanischen Parteien furchtbar bedauerten, kein Vietnam zu haben, wo die Amerikaner einen Teil ihrer aufmüpfigen Jugend hinschicken und loswerden konnten, wie die Opfergeschichten immer laufen, und bei uns nicht. Bei uns war kein Krieg, bei uns war Pazifismus. Mit unserer Generation war zum ersten Mal nicht möglich, sie ins Kriegskulli abzutreiben, wie das vorher immer gemacht worden ist und immer wieder gemacht wird von autoritären Gesellschaften. Das brauchte eigentlich einem keiner erzählen. Da war auch die RAF nicht nötig für, dass dieser Staat sein Gesicht in dieser Weise zeigte, wie er es dann tat. So. Warum trotzdem nicht in die RAF? Abstrakt hätte ich mich wie viele andere verpflichtet gefühlt, ein Gewehr zu nehmen und sich zumindest abstrakt irgendwie diesen internationalen Befreiungskämpfen anzuschließen. Vietnam, Mao, Macht kommt aus den Gewehrläufen. Jeder sagte diesen Satz dauernd. Wenn schon, hätte ich eher zur RAF tendiert als zu den K-Gruppen. Aber ich bin in die K-Gruppen anfangs gegangen. Nicht lange. Ne? Meine damalige Freundin, spätere Frau, hat ganz schnell aufgehört nach zweimal. Gruppen mit Befehlen, Hierarchien, das geht nicht. Wozu hat man das gemacht, jahrelang? Wenn man sich jetzt einer Gruppe anschließt, die einem vorschreibt, du gehst jetzt nach Stuttgart in Betrieb, du gibst das hier auf, du gehst dahin, dort haben wir das zu bilden, du gibst dein Gehalt ab, und etc., diese und diese Mengen, das kam nicht in Frage. Hierarchische Gruppen empfanden wir als absolute Auflösung dessen, was vorher politisch probiert worden war. Weitere Gründe, Guerilla, Fisch im Wasser. Von allen, die für RAF plädierten, verbreitet. Das konnte mir keiner weismachen. Da war kein Fischwasser um einen rum, keiner Stadt in Deutschland, die ich kannte, die in irgendeiner Weise Guerilleros unterstützt, getragen, auch nur versteckt hätte, bis auf ein paar einzelne Leute. Große Argumentation in Freiburg zum Beispiel, Schwarzwaldbasis, gerade Südamerikaner brachten das vor. Man zieht sich in den Wald zurück und bildet sowas. Man braucht da nur mal mit dem Auto hinfahren einen Tag, dann hat der Förster einen gesehen und gemeldet, das Auto, das da nicht hingehört. Und wenn man da mal in der Hütte übernachtet und ließ das am Wegrand stehen, dann riefen die am nächsten Morgen an, wem das gehört oder ob man das im Wald wegwerfen wollte oder was, der Geier was. Jeder Waldläufer, Spaziergänger zeigt einen an, auf jeder Wiese, an jedem Hügel, wo man steht, in den Städten ja nicht anders, wenn man sich in irgendeiner Weise politisch bewaffnet zeigen würde. Ich fand das vollkommen Irrsinn. Wie ging das? Wie kam diese Argumentation zustande? Daraus die nächste Wahrnehmung, es stimmt nicht, was die Leute erzählen, was sie schreiben, wie sie agitieren, was sie sich versprechen, wie die bundesrepublikanische Gesellschaft revolutionieren wollen, stimmt nicht, es stimmt kein Wort. Und das ich und viele andere die Jahre vorher gelernt hatten, und das war geradezu die Existenzberechtigung für einen selber aus dieser Art von Politisierung, dass es stimmen muss.
Das ist die Zukunft unserer Universitäten, nämlich als die unsere Universitäten total kollabieren und kein Mensch mehr an die Wissenschaft glaubt. Und wenn man schon FAZ liest, systematisch, dann verliert man den letzten Glauben an die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sich total in ein Science-Fiction-Narrativ verwandelt, dann wird so etwas wie positivistische Kirche, denke ich, eine ziemliche Rettung für die Wissenschaftler. Man würde sozusagen als Priester der Wissenschaftsreligion auftreten, als jemand, der nicht danach geprüft wird, was er eigentlich im Sinne der wissenschaftlichen Wahrheit sagt, sondern Wissenschaft wird verkündet als eine Ideologie, als ein Anspruch auf die Wahrheit, der dann eigentlich nicht bestätigt und nicht konfirmiert und nicht verifiziert werden soll, weil dieser Anspruch in einer nicht universitären, sondern in einem kirchlichen Kontext gestellt wird.
Ein Satz auch schon, so ein ganz einfacher Satz, der ungeheure Folgen hat. Wenn ich denke, wenn man einen politischen Grundsatz fragen würde, würde ich sagen, Politik ist aufhören, etwas für andere zu machen. Das ist ein Satz mit ungeheuren Folgen. Politik besteht fast nur aus Vorschriften. Eine Gruppe legt fest, das und das ist so und so richtig, dem sollst du dich anschließen. Diesen Satz fallen zu lassen, das wäre eine wirkliche Revolution. Nichts für andere, nicht für andere denken, nicht für andere Vorschriften, sondern gucken, wo man ist, das steckt an. Man macht genug. Wer das wirklich macht, das ist eine ganz andere Radikalität. Ein Satz auch schon, so ein ganz einfacher Satz, der ungeheure Folgen hat. Wenn ich denke, wenn man einen politischen Grundsatz fragen würde, würde ich sagen, Politik ist aufhören, etwas für andere zu machen. Das ist ein Satz mit ungeheuren Folgen. Politik besteht fast nur aus Vorschriften. Eine Gruppe legt fest, das und das ist so und so richtig, dem sollst du dich anschließen. Diesen Satz fallen zu lassen, das wäre eine wirkliche Revolution. Nichts für andere, nicht für andere denken, nicht für andere Vorschriften, sondern gucken, wo man ist, das steckt an. Man macht genug. Wer das wirklich macht, das ist eine ganz andere Radikalität. Ein Satz auch schon, so ein ganz einfacher Satz, der ungeheure Folgen hat. Wenn ich denke, wenn man einen politischen Grundsatz fragen würde, würde ich sagen, Politik ist aufhören, etwas für andere zu machen. Das ist ein She didn't have a daughter, she didn't have a son. She said, no, doesn't run, run up the stairs and come. I keep it down, come, we cannot run around that sun. So I grab a bunch of fools and I started to run. Iraq and Iraq. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come. Tie me down, not because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some.
Technische Charakteristika angegeben werden, sondern dort auf, wo ich erstens zwischen der auktorialen Botschaft und der potenziellen Medienbotschaft unterscheide. Das heißt, wo ich eine Entscheidung treffe, das gilt als auktorial, das gilt als jenseits des auktorialen. Das ist die erste Vorentscheidung. Zweite Vorentscheidung ist, Wenn ich dieses Medium reflektiere, gehört das ins gleiche Medium oder nicht? Oder überschreite ich die Grenze? Die dritte Frage ist, welche Rahmenbedingungen für die Bestimmung des Mediums, welche Grammatik ich überhaupt akzeptiere oder nicht akzeptiere? Ist das für die Malerei zum Beispiel die Grammatik der Fläche oder ist es die Grammatik des Raumes, in dem dieses malerische Bild hängt? Ist es für mich ein Gegenstand im Raum oder ist es eine Fläche jenseits des Raumes in einer imaginären Wirklichkeit und so weiter? Das sind alle Entscheidungen, die ich treffe, um das Medium als Medium zu konstituieren. Und konstituiere ich ein Medium als Medium, sind alle meine medialen Analyse nichts anderes als Effekte dieser Vorentscheidung und dieser Konstituierung. Also im Grunde ist die Medientheorie, kommt nun mit dem raus, was ich vorher schon als Horizont eine mediale Untersuchung konstituiert hat. Es kann sicherlich in da und da irgendwie Einsichten auftauchen, dass zum Beispiel blau und gelb ja so aussieht oder anders aussieht. Aber die Entscheidung darüber, dass ich blau und gelb in bestimmte Kombinationen, bestimmte Formen als Charakteristikum des Mediums, als Teil des medialen Spiels, jenseits der bewussten Kontrolle etabliere, ist viel, viel weitreichender Entscheidung. Und ich behaupte ganz entschlossen, dass es die Ebene, dass die Medientheorie insgesamt eigentlich übersieht. Und so würde ich sagen, dass die Medientheorie in einer unreflektierten Phase sich befindet. Das heißt, das Medium wird immer noch primär gesetzt, die Untersuchung ist immer noch der Botschaft und die Mittel innerhalb des Mediums. Diese Methoden der Untersuchung lassen sich verallgemeinern und begrenzen, die differenzieren sich, darüber wird gesprochen, aber die Frage, was das Medium ist, wie das Medium sich konstituiert, durch welche Entscheidungen und mit welchen Konsequenzen,